haben und wir wollen dich wirklich in den Mittelpunkt stellen. Wir haben eben gesungen, dass du heilig bist, vollkommen bist. Und es ist eigentlich so eine Unmöglichkeit, dass wir hier zusammenkommen können, um diesen Gottesdienst zu feiern, überhaupt, dass ich hier vorne stehen kann und mit dir reden kann. Normalerweise wäre das gar nicht möglich. Wir könnten nie als normale, fehlerhafte, sündige Menschen mit dir überhaupt in Verbindung treten. Aber ich danke dir, dass das möglich ist durch Jesus Christus, durch das, was du getan hast in Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir dadurch freien Zugang haben, dass du, Jesus, stellvertretend für uns, für unsere alte Natur, für unsere Sünde ans Kreuz gegangen bist, damit der Zugang frei ist, dass wir dich einfach frei anbeten können, dich loben können, dabei auch noch Freude haben, dir begegnen können, weil wir wissen können, da ist ein Platz da, wo wir immer wieder hinkommen können, immer wieder auch Vergebung bekommen. Und Herr, da ist ein Gott, der uns nicht nur vergibt, sondern der uns ausrüstet, auch mit seinem Geist, damit wir Menschen werden, fähig werden, auch sozusagen im Sieg zu leben, auch diese Dinge zu überwinden. Und ich bitte dich, dass wir heute ein Stück weit mehr auch in unserem Leben mit dir vorwärts gehen, dass wir Dinge lernen für unser Leben, die du uns mitgegeben hast. Amen. Gut, Lukas 4, schlag doch mal auf. Wir kommen hier ja, sind ja schon ziemlich weit hier vorgedrungen. Wir werden heute tatsächlich auch mit dem vierten Kapitel, mit dem Lukas 4, werden wir hier beenden. Und wir kommen jetzt in eine ganz neue Phase rein. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Jesus sozusagen seine Antrittspredigt gehalten hat, ja. Und als Ergebnis haben sie ihn dann rausgetragen aus dem Gottesdienst und wollten ihn in den Abgrund runterstürzen, ja. Also eine Predigt, die wirklich Reaktionen ausgelöst hat. Und ich hoffe, dass jetzt nicht für heute, dass er das mit mir macht, aber wenigstens weiß ich dann, dass es irgendwie angekommen ist, was ich sagen wollte, ja. Und es ist tatsächlich heute so ein bisschen, für manche vielleicht ein bisschen provozierendes Thema. Es geht nämlich heute um Heilungen im Blick auf Krankheiten und im Blick auf Befreiung von Dämonen. Ja. Und da sind die Meinungen ja total kontrovers. Da werden Gemeinden gespalten und neue gegründet und die glauben das und jene glauben das. Und hier kommen auch verschiedene Leute zusammen mit ganz unterschiedlichen Auffassungen über dieses Thema. Und ich habe jetzt die glorreiche Aufgabe, hier zu lehren. Ja. Ich könnte natürlich das irgendwie wischiwaschi machen, dass sich kein Mensch irgendwie darüber aufregt, dass es irgendwie alle abgedeckt sind. Das kann man. Ja, die natürliche Fähigkeit, habe ich so einen Eindruck, hat jeder Pastor, es so zu erzählen, dass alle zufrieden sind. Aber das ist nicht die Aufgabe des Pastors, ja. Die Aufgabe eines Pastors ist, das zu tun, was Jesus gemacht hat. Nämlich, es heißt hier im Vers 31, wir wissen, er wurde sozusagen aus Nazareth rausgetragen, ja. Und er verließ Nazareth, weil er sagt selbst, ein Prophet gilt nichts in seiner eigenen Heimat, ja, das ist ja sozusagen schon als Sprichwort eingegangen in die Geschichte. Und jetzt kommt er nach Kapernaum. Kapernaum war eigentlich so seine Homebase, ja. Immer wieder war er in Kapernaum gewesen. Dort war auch Petrus zu Hause, das werden wir gleich sehen. Und hier war sozusagen seine Operationsbasis gewesen. Und das heißt hier im Vers 31, und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Immer wenn Jesus auftrat, was tat er? Er lehrte. Das war seine vorderste Aufgabe gewesen. Es ist wichtig, dass wir das sehen, gerade auch wenn wir jetzt in eine Phase hineinkommen, wo es um ganz viel praktische Dinge ging, die Jesus tat. Aber die Priorität lag auf der Lehre. Und was lehrte er? Die Schriften, ja. Damals das Alte Testament. Und eigentlich wollte ich mich jetzt mal ein bisschen auslassen darüber, was die Schriften eigentlich sind. Aber wie gesagt, ich möchte da jetzt schon wirklich diszipliniert hier an unserer Zeit hier arbeiten. Und ich bitte euch, wenn ihr in Hauskreisen drin seid, ich habe den Hauskreisleitern die Unterlagen zugeschickt, darüber nochmal intensiv zu sprechen. Was sind überhaupt die Schriften? Wir glauben, und einen Vers nehme ich da raus, 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben, da steht das Wort Theopneustos, eingehaucht und ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und da lese ich euch noch ein kleines Zitat von Martin Luther zuvor. Der hat nämlich das mal ausgelegt und hat zu diesem Vers Folgendes gesagt. Wiewohl viel Bücher sind, die sehr nütze sind und feine, geschickte, gelehrte Leute machen können, so ist doch alles allein zu diesem vergänglichen Leben gerichtet. Und weltliche Weisheit oder Gerechtigkeit kann keinen Gottesmenschen machen, noch denselben lehren, und jetzt kommt hier, zitiert er den Vers, überführen, zurechtweisen oder unterweisen in der Gerechtigkeit und zu allem guten Werk geschickt oder vollkommen machen. Welches muss allein die Heilige Schrift tun, von Gott selbst eingegeben und gelehrt. Wenn wir glauben könnten, ja, jetzt sagt er, wenn wir das glauben könnten, dass Gott selbst mit uns in der Schrift redet, so würden wir mit allem Fleiß darin lesen und sie für unsere selige Werkstatt halten. Martin Luther, toll, ja. Also der hat einige super, sehr, sehr gute Sachen geschrieben. Ich habe jetzt eine DVD von Martin Luther, also nicht, dass der irgendwie schon so Multimedia begabt war, ja, aber eine DVD, wo alles drauf ist, was Luther jemals rausgelassen hat. Naja, er hat ja manche Sachen rausgelassen, die waren jetzt nicht so prickelnd, vielleicht schon prickelnd, aber eher umstritten, aber er hat eine Menge gute Sachen weitergegeben. Besonders diesen Schatz der Reformation und die basiert auf sola scriptura, allein die Schrift. Das war eines seiner Markenzeichen, ja. Dazu. Und Jesus lehrt die Schrift, weil er tatsächlich glaubte, dass diese Schrift auch Gottes Wort ist, ja. Und Petrus lehrte die Schrift, Paulus lehrte die Schrift. Und wir tun das. Aber wir lehren die Schrift nicht einfach als Schrift, sondern es heißt in Vers 32 dann weiter, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, diesen Vers habe ich letzte Woche schon zitiert, sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Mit Vollmacht, mit Power, mit geistlicher Autorität. In der Bibel steht sogar, dass der Buchstabe tötet. Die Bibel allein genommen als reines Studienbuch ist schwierig. Weil wenn man die Bibel einfach so liest, dann wird sie missinterpretiert. Aber die Bibel, das heißt in diesem Vers weiter, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Geist Gottes hilft uns, diese Bibel, das was hier niedergeschrieben ist, zu verstehen. Und ich stehe auch als Pastor oder wir als Pastoren stehen auch in dieser Herausforderung, nicht hier irgendwie nur so ein Bibelstudium zu präsentieren. Wir stehen in der Herausforderung, euch nicht zu langweilen mit diesem Buch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine langweilige Predigt gehört habt. Jeder von uns, ja. Ich habe auch sicherlich schon einige langweilige gehalten, aber das ist so schlimm. Das ist eigentlich Sünde, ja? Was das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Aber eine langweilige Predigt zu halten, dieses Buch aufzuschlagen und eine langweilige Predigt zu halten, ist das Schlimmste, was man eigentlich nur machen kann. Denn dieses Buch ist alles andere als langweilig. Das ist spannend. Und die Leute klebten an den Lippen von Jesus. Und wenn Jesus gelehrt hatte, dann schlief keiner. Nun, die hatten auch nicht so bequeme Stühle wie ihr, ja, aber tatsächlich war das so. Er lehrte mit Vollmacht. Und jetzt stellt euch das die Situation vor, ja, wir versetzen uns jetzt zurück 2000 Jahre und jetzt ist er dort in dem Cinemax in Kapernaum, ja. Also er war in der Synagoge hier. Und es heißt dort, und es war dort in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämonen hatte. Und er schrie auf mit lauter Stimme und sprach. Allein das ist ja schon, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr die Bibel lest. Wenn wir normal die Bibel lesen, wir überlesen das irgendwie, das kennen wir ja alles. Aber stellt euch das mal vor, wir sitzen hier, wir stehen hier, also ich stehe hier, ihr sitzt im Gottesdienst und plötzlich fängt hier einer an zu schreien wie eine Furie. Mitten in diese Gottesdienstatmosphäre. Ich will das jetzt nicht nachmachen, aber stellt euch das mal vor, was er hier, dieser, es ist ja ein Mensch, hier heißt es zwar, der Geist eines unreinen Dämons, aber es ist einfach ein Mensch, offensichtlich ein Kirchgänger, also ein Synagogengänger, ja. Einer, der vielleicht auch regelmäßig dahin ging, und plötzlich schreit diese Person: Ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Schwierige Atmosphäre da. Und Jesus tut jetzt was ganz Seltsames auch wiederum, ja? Was würden wir jetzt machen? Nun, wir haben unsere Ordner hier. Die warten immer noch auf ihren großen Einsatz. Ja. Aber Jesus, heißt es in Vers 35, er bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Was macht er da? Anstatt diesem Menschen zu sagen: würden Sie mal bitte leise sein, oder Ordner, können Sie ihn mal eben, ja, irgendwie hat er ein Problem. Aber er spricht eigentlich gar nicht den Menschen an, er spricht jemand anders an, ja. Und Jesus bedrohte ihn, diesen offensichtlich einen Dämon, der dahinter war: Verstumme und fahre aus von ihm. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, ja, dieser Typ springt auf und also ein riesen Zirkus gibt es da. Und er schreit darum, er springt und er fällt dahin, ja. Und er heißt es, als er ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zu tun. Und man kann sich vorstellen, was jetzt die Reaktion war. Und Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen: Was ist das für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm, auch das kann man sich vorstellen, und die Kunde von ihm ging hinaus in jeden Ort der Umgegend. Hier geht es um eine, hier heißt es überschrieben, Heilung eines Besessenen, eines dämonisch belasteten Menschen. Also diese Vollmacht wirkte sich nicht nur bei Jesus aus in Worten, sondern auch in Taten. Und es geht sogar gerade weiter. Jesus kommt aus der Synagoge. Menschlich gesehen würden wir sagen, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Ruhe. Ja, jetzt müssen wir erstmal ausspannen hier von dem, was da eben passiert ist. Und es heißt in Vers 38, er machte sich aber auf von der Synagoge und kam in das Haus Simons. Simons ist Petrus, ja. Die Schwiegermutter des Simon, wow, Petrus war verheiratet. Ja, der erste Papst war verheiratet. Also, ich meine vermutlich, ja, man kann ja davon ausgehen, wenn die Schwiegermutter steht, weil wenn du heiratest, dann bekommst du die Schwiegermutter immer automatisch mit, ja. Deswegen ist es auch wichtig, das hat mir damals mal jemand als Tipp gegeben, wenn du dich verliebst, so eines der ersten Sachen, so ein Antrittsbesuch und mal die Schwiegermutter kennenlernen, weil dann weißt du ungefähr, wie deine Frau vielleicht ist in... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ja, aber ich war von meiner Schwiegermutter auf jeden Fall begeistert, ja, das war klasse. Auf alle Fälle, zurück hier zum Thema, ja. Die Schwiegermutter des Simon aber war von einem starken Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Diese Schwiegermutter ist krank und sie sorgen sich natürlich darum. Was tun wir jetzt? Und er beugte sich über sie. In anderen Stellen heißt es, er legte ihr die Hand auf, bedrohte das Fieber und es verließ sie. Sie aber stand sogleich auf und diente ihnen. Sie war voll gesund. Von einer Minute auf die andere weicht das Fieber und die Frau ist total fit. Also ganz interessant, ja, was hier passiert. Auch wieder, merkt ihr, ich versuche das auch ein bisschen so ins Leben zurückzuholen, weil Buchstabe, wenn man das einfach nur liest, wir sagen, ja, okay, das war damals und Jesus hier geheilt, dort geheilt, dieses gemacht, aber das hat ja eine Konsequenz auch, und das werde ich gleich auch versuchen, dass ich das versuche, in unsere Zeit hineinzuholen. Und es war nicht nur einmalig, sondern dann ging es richtig los. Im Vers 40 heißt es, und als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, sie zu ihm. Er legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Heilungen, und jetzt haben wir wieder das mit diesen Dämonen, und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus und begab sich an einen einsamen Ort. Und die Volksmengen suchten ihn auf und kamen zu ihm. Wir sehen das immer wieder, dass Jesus aus diesem ganzen Tumult rausgeht und an einen einsamen Ort geht. Das ist eigentlich eine neue Thematik, die uns hier an diesem Moment eröffnet wird, auch gerade im Lukas-Evangelium. 5-mal berichtet uns Lukas, dass Jesus manchmal wirklich mitten in dem Tumult in die Einsamkeit ging. Was machte er dort? Er betete, er verbrachte Zeit mit seinem Vater. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir von Vollmacht reden. Wir haben eigentlich schon 3 Sachen. Ja? Wir haben das eine, wir haben gesagt, das Wort Gottes an sich, das war Jesus ganz wichtig, das lehrte er. Wir haben gesehen, er betete, er verbrachte viel Zeit mit seinem Vater, manchmal ganze Nächte durch. Und das dritte, die Vollmacht. Und die Vollmacht kommt nicht von irgendwo her, sondern dieses griechische Wort Exousia heißt, es ist sozusagen eine Autorität, die er bekommen hat von seinem Vater. Er handelte in der Vollmacht seines Vaters. Und es war der Heilige Geist, der durch ihn wirkte. Also 3 wichtige Dinge. Und dann heißt es wieder am Schluss, und sozusagen ist es wie so eine Klammer in unserem Text, und sie hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge. Vers 43, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen von Galiläa. Merkt ihr, das ist hier wieder der Hauptauftrag Jesu. Das war am Anfang, das ist wie so eine Klammer. Das war am Anfang, er lehrte in Vollmacht und jetzt am Ende, denn dazu bin ich gesandt worden. Sein Hauptfokus war nicht Heilungen oder Dämonenaustreibung oder einen Haufen Sachen dazu bewegen oder die Speisung der Armen, sondern sein Fokus lag tatsächlich auf dieser simplen Lehre der Schrift in Vollmacht. Das war das Hauptding. Was lernen wir davon? Nun, es gibt tatsächlich Kreise, die sagen jetzt, okay, weil das der Fokus von Jesus war, können wir das andere getrost ausblenden. Das Wort Gottes, die Lehre, das ist wichtig und das andere ist halb so wichtig. Stimmt aber nicht. Sonst hätten wir hier nicht vom Lukas 4 an immer wieder Jesus handelte und er tat Dinge. Und mit diesen Dingen, ganz ehrlich, das ist ja ziemlich herausfordernd, ja, wenn man so Sachen hört von Heilungen, von Dämonenaustreibung, von Wundern, die er tat. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht den Fehler machen und zu sagen, hier steht so viel drin von Heilungen und all diesen Dingen und das andere ist völlig unterschwellig. Ja? Merkt ihr, daraus bilden sich ja schon wieder fast 2 Blöcke. Der eine Block, da wird nur noch gelehrt. Ja? Wir kommen zusammen, wir machen Bibelstudium und wir lehrt. Und das ist es aber dann auch. Und der andere Block, die sagen, Jesus hat so viel Heilungen und alles getan. Das ist das Zeichen des Reiches Gottes und jetzt wird hier nur noch Halligalli gemacht. Die Lehre brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich habe das mal erlebt auf einer Veranstaltung, da lehrte einer über einen bestimmten Text. Der hatte keine 5 Minuten angefangen zu sprechen und plötzlich fing eine Person an zu zucken da irgendwo. Und der Lehrer sagte, oh, der Heilige Geist wirkte und macht die Bibel zu und sagte, jetzt wollen wir uns mal dem Eigentlichen hier zuwenden. Ja? Das ist falsch. Das ist falsch. Es braucht die richtige Balance. Und die Balance besteht darin, es ist wichtig, dass du in der Bibel zu Hause bist. Es ist wichtig, dass du Zeit verbringst mit dem Herrn. Es ist wichtig, dass du sagst, Herr, ich brauche deine Kraft. Und dieses Paket, wenn wir das haben, aus dem heraus bin ich offen für neue Dinge, die passieren können. Und was dann passieren kann, das haben wir hier bei Jesus gesehen. Wenn wir aber jetzt über dieses Thema Heilung und sogar noch Dämonenaustreibung hier sprechen, dann kann ich das hier nur anreißen. Es ist auch sozusagen eigentlich nur eine Einleitung, weil dieses Thema wird uns immer wieder begegnen. Und mein Eindruck ist, dass dieses Thema wichtig für uns ist. auch gerade wenn es hier um übernatürliche Dinge geht. Ich persönlich glaube, Gott will dich und mich, uns alle, mitnehmen auf eine Reise, uns herauszufordern in unserem persönlichen Glaubensleben. Dass unser Glaube Füße bekommt und Hände bekommt. Ja? Es ist, wir sind eine Gemeinde, die sehr starkes Gewicht auf die Lehre von Gottes Wort legt. Und wir versuchen dann auch in den Hauskreisen das nochmal zu erarbeiten, darüber zu sprechen. Und unser Wunsch ist auch eigentlich, und das wäre toll, wenn jeder Einzelne auch so eine Liebe zum Wort Gottes hat, dass er das auch studiert, auch täglich liest. Aber es geht weiter. Und das hier ist so eine kleine Einleitung. Aber wenn wir sagen, wir wollen uns herausfordern lassen, ist natürlich die erste Frage, inwieweit ist dieses Thema Heilung zum Beispiel überhaupt für uns relevant? Es gibt ja Kreise, die sagen, es hat irgendwann mal aufgehört. In 1. Korinther 13 gibt es zum Beispiel so einen Vers, da heißt es, wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das alles aufhören. Und damit sagen sie, okay, nachdem der biblische Kanon abgeschlossen war, hat es aufgehört. Deswegen brauchen wir uns heute keine Gedanken mehr über diese ganzen Phänomene zu machen. Stimmt das? Nein. Stimmt nicht. Ich möchte gerne eine Mini-Reise machen von Jesus bis zu uns. Wir wissen, Jesus hat geheilt. Das können wir auch alle stehen lassen, kann jeder stehen lassen. Das war Jesus. Ja? Er tat das in Vollmacht. Wir haben eben gelesen, Vers 37, denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Wie gesagt, dort steht dieses griechische Wort Exousia. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Das heißt, eine geistliche Autorität haben, die Vollmacht zu haben. Du weißt, was das ist, wenn du eine Vollmacht hast. Ja? Eine Vollmacht in der Hand, in der Tasche, zum Beispiel eine Vollmacht, ein Bankkonto zu eröffnen. Du bekommst die Vollmacht von deinem Chef, geh mal dahin und mach das. Oder sonst irgendwas. Ja? Man könnte das auch als Vollmacht bezeichnen. Jemand gibt dir seine EC-Karte und gleichzeitig den PIN-Code mit. Ja? Ist auch so eine Art Vollmacht. Mit diesem PIN-Code hast du die Vollmacht, dem sein Konto zu räumen. Ja? Jesus hat diese Vollmacht gehabt vom Vater. Aber blieb das bei Jesus stehen oder ging es weiter? In Matthäus 10, Vers 1 steht, Matthäus 10, Vers 1, als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, die gleiche Vollmacht, Exousia, gab er ihnen Vollmacht und jetzt kommen genau wieder die gleichen Sachen über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also er bekam von ihnen, oder sie bekamen von Jesus diesen Auftrag, sagte, das, was ich getan habe, ich gebe euch diese Vollmacht, hat sie ihnen anvertraut und sie gingen los und wunderten sich selbst, was da passiert war. Nun könnte man sagen, okay, die Jünger, das waren Apostel, die hatten Sonderstatus gehabt. Aber dann heißt es in Markus 16, Vers 17, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Hier ist von der nächsten Generation, Next Generation die Rede, ja. Da ist auch nicht, das ist auch nicht eingegrenzt für irgendwelche Zeiten, sondern diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Die nächste Generation, also sozusagen auch die den Aposteln glauben. Und dann wird da eine ganze Liste aufgeführt. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, heißt es unter anderem. Und dann heißt es dort im Vers 18 weiter, Schwachen werden sie die Hände auflegen. Also hier wieder die Handhabung, Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Da stehen noch ein paar andere Sachen, aber das möchte ich hier rausnehmen. Also es geht weiter, merkt ihr? Und dann lesen wir die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist gefüllt von diesen Dingen. Vollmacht in der Lehre und Vollmacht in Taten. Nun hört es natürlich die Apostelgeschichte irgendwann mal auf. Und wir könnten sagen, okay, das war vorbei. Aber es wird nirgends irgendwo so ein Abschluss gebildet. Sondern die Briefe, die sind ja wichtig. Die Briefe legen uns diese ganzen Sachen aus. Und diese Briefe sind wichtig für dich, für mich. Diese Briefe sind geschrieben an Korinth oder an die Gemeinde von Ephesus und so weiter. Aber wir wissen, dass diese Briefe für uns maßgeblich sind, weil das ist wiederum Schrift, Wort Gottes. Ja? Und da heißt es zum Beispiel in diesen Briefen, und das ist zu uns, an uns gerichtet, Jakobus Kapitel 5, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Jakobus 5, Vers 16. Das ist nicht irgendwie eingeschränkt oder so. Oder im 1. Korinther 12, Vers 9 ist die Rede dafür, dass es Leute gibt, die die Gnadengaben der Heilung haben. Besonders eine Salbung auf ihrem Leben, um für andere Menschen zu beten, dass sie geheilt werden. Wobei ich gerade bei dieser Sache auch glaube, dass es eine Wirkung ist, die Gott jedem austeilen kann. Das würde jetzt zu weit führen, das haben wir in unseren Connect-Unterlagen unter anderem drinstehen. Und darüber steht so wie so ein Dach ein Vers aus dem Alten Testament, aus Jesaja, Kapitel 53, Vers 4. Da heißt es, jedoch unsere Leiden, und das heißt wörtlich übersetzt eigentlich Krankheiten, Luther zum Beispiel übersetzt es so, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Also wie gehen wir vor mit diesem Thema? Wie gehen wir damit um? Ganz einfach. Tun. Handeln, ja. Und in Jakobus 5, Vers 14 steht dann zum Beispiel, ist jemand krank unter euch? Fragezeichen. Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten. Über ihm immer auch dieses Symbol der Handauflegung und ihn mit Öl salben. Das kann als Symbol der Heilung verstanden werden, aber auch für den Heiligen Geist. Nämlich nicht der die Hand auflegt, da kommt irgend so Energie aus der Hand raus. Ja. Sondern wir handeln in Vollmacht. Ich bete für Heilung, weil ich weiß, Gott hat mir die Vollmacht gegeben, in meinem Amt, auch als Pastor oder als Ältester, für die Person zu beten. Das ist nochmal eine ganz besondere Situation hier, ja. Aber wir haben eben gesehen, betet auch füreinander, dass ihr geheilt werdet. Das betrifft eigentlich auch alle. Weil wir haben aus dem Kontext heraus gesehen, dass diese Vollmacht übertragen wurde für alle. Und dann heißt es weiter, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Da sage ich jetzt gleich nochmal was zu, warum da nicht unbedingt immer steht heilen. Denn das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Oh, brauche ich jetzt da irgendwie so einen besonderen Glauben? Ich habe doch Zweifel. Mache ich das denn? Oder der, für den gebetet wird? Ich habe da aber Zweifel. Muss ich jetzt glauben? Werde ich da nicht geheilt? Das Glauben heißt einfach, ich verlasse mich auf das, was Jesus hier in der Schrift gesagt hat, dass er mir Vollmacht gegeben hat, und ich bete für diese Person. Und die Person, die krank ist, darf sich einfach vertrauensvoll dem anvertrauen. Und diese Person hat ja schon geglaubt. Wenn du zu einem Ältesten kommst oder zu deinem Hauskreisleiter kommst und sagst, ich möchte Gebet in Anspruch nehmen, ich habe die und die Krankheit und ich möchte Gebet haben, das ist Glauben. Du musst jetzt nicht irgendwas so innerlich sowas haben, mit null Zweifel, und da ist so diese ganz tiefe Gewissheit, dass du jetzt geheilt wirst, sondern das ist der Schritt des Glaubens. Ja? Du gehst einfach hin und sagst, ich brauche Gebet. Das ist der Glauben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, dann wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das ist der Punkt. Ganz praktisch. Und ich glaube 100%, es gibt immer drei Antworten. Es sagt nicht, ich rede mich jetzt hier raus. Es gibt immer drei Antworten, die Gott gibt. Entweder ja, dann merken wir das, er wird geheilt. Oder nein, ja, kann auch sein. Gott sagt ganz klar, zeigt das ganz klar, dass es halt eben jetzt nicht dran ist, aus irgendwelchen Gründen. Oder das dritte heißt später. Ja, nein, später. Aber das ist immer was Aktives, ja. Der Kranke, deswegen heißt es hier nicht immer, er wird gerade geheilt, sondern dieses Gebet wird ihn retten. Dieses Gebet wird ihn auf die richtige Schiene bringen. Wir wissen ja aus der Medizin, dass nicht alle Krankheit irgendwie jetzt aufgrund von irgendwelchen aus medizinischen Gründen ist, sondern auch psychosomatischer Ursache haben kann. Es wäre jetzt also falsch, wenn jetzt jemand, einer, der jetzt, ich sage jetzt übertreib mal, die ganze Nacht durchgemacht hat, ja, und mit so einem Schädel nach vorne kommt und sagt, ich brauche Gebet, ich habe Kopfschmerzen. Jetzt wäre es fatal, ich würde jetzt einfach beten und die Kopfschmerzen wären weg. Ja, und sage, hey, klasse, funktioniert ja. Ja, das ist so ungefähr, ich sage das immer wie beim Auto, die Öllampe. Ja, wenn die Öllampe angeht beim Auto, blöde Lampe, komm, die klebe ich einfach zu. Was passiert dann? Vermutlich irgendwann Kolbenfresser. Wie kann Gott das zulassen? Ja. Manche Dinge, viele Dinge in unserem Körper sind da, sind Symptome auf das, was irgendwo tief in unserem Inneren vielleicht falsch läuft oder auch in unserer Lebensplanung. Und tatsächlich, und deshalb heißt es hier auch Sünde, manchmal kann Sünde im Spiel sein. Bitte, versteht mich nicht falsch. Ich sage jetzt nicht, der ist krank, der hat Sünde. Das war so ein Ding, was die im Neuen Testament, die Pharisäer und so weiter, wie die manchmal drauf waren. Das ist nicht der Punkt. Es ist nur der Punkt, wenn jetzt Menschen für dich beten, sei es im Hauskreis oder sei es jetzt Älteste, und dann erwarten wir auch da, dass Gott übernatürlich Dinge zeigen kann. Ja? Vielleicht hat Gott will er irgendwas sagen damit. Wie gesagt, wir glauben an Heilung. Das ist das Erste. Aber mir ist es auch schon öfters begegnet, wenn wir für diese Person gebetet haben, dass dann jemand irgendwie einen Eindruck oder sonst irgendwas hatte. Und das war der springende Punkt. Versteht ihr? Also, was wir tun, wir beten ganz gezielt um Heilung und wir glauben, dass er heilen kann und wir bleiben dran. Es gibt da übrigens einen Haufen Beispiele. Wer sich Notizen macht, kann das mal aufschreiben. Jetzt habe ich die Stelle gar nicht aufgeschrieben. Dieses Beispiel von dieser Mutter, die ein krankes Kind hatte und die zu Jesus kommt und sagt, mein Kind ist krank, kannst du es heilen? Nein, sie sagt, nee, kannst du es heilen? Heile es. Sie hat es ja gesehen, Jesus kann heilen. Und Jesus fertigt sie total ab. Nicht nur einmal, zweimal, dreimal. Er ist so, wir würden heute sagen, er ist so schräg drauf. Ja? Er kanzelt sie total ab. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Oder so irgendwas. Ja? So in dieser Richtung. Und wir denken, was passiert da? Was geht da ab? So kennen wir Jesus ja gar nicht. Und sie bleibt dran. Und nachher, was macht Jesus? Er heilt sie und er sagt anschließend, solchen Glauben habe ich hier in Israel nicht gesehen sonst. Das beschreibt so eine Hartnäckigkeit. Es ist wichtig, dass wir hartnäckig dranbleiben. Dass wir nicht aufhören, bevor wir nicht die Antwort haben. Und eine Antwort ist, ja, er heilt dich. Eine Antwort ist, nein. Und Gott zeigt dir das und gibt dir den Frieden darüber. Oder er sagt dir, die Ursache ist irgendwo anders. Oder später. Oder irgendwas. Hier, kümmere dich erstmal um diese oder jene Sache. Aber ich möchte euch, uns als Gemeinde ermutigen, wirklich da mit einer gewissen Hartnäckigkeit dran zu sein. Ich meine, wir kennen das ja. Wenn es um unseren Körper geht, wir sind hartnäckig. Ja, präventiv, du gehst ins Fitnessstudio oder joggst oder machst dieses und jenes. Das ist ja alles, sind alles gute Sachen. Oder wenn du krank bist, du gehst zum Arzt und du hängst ihm auf der Pelle, ja, so lange, bis du da irgendein Medikament bekommst. Wir sind da hartnäckig, gerade wenn es um unseren Körper geht. Nehmen wir diese gleiche Hartnäckigkeit und gehen zu Jesus im Glauben und erwarten, dass Gott eingreift, dass er das tut und das so antwortet, wie er möchte. Das ist eigentlich der ganze Punkt. Mein Wunsch ist, dass wir das auch gerade in den Hauskreisen nachvollziehen können und machen können. Wenn du in den Hauskreis reingehst, dann du hast eine Sache, dann sag, hey, ich habe dieses Problem, lass uns dafür beten. Jede Woche, lass für dich beten, lass die Hände auflegen. Ja? Und wenn der Hauskreis irgendwie dann sagt, sowas machen wir hier nicht, dann komm zu uns, zu den Ältesten, dann gucken wir mal, was wir dann machen. Ja? Das wollen wir tun. Wir wollen das lernen. Und merkt ihr, wir möchten einen ganz natürlichen Umgang mit dieser Geschichte haben. Bei Jesus gehörte das ganz normal dazu. Und da auch vorwärts gehen. Wir möchten gleich auch, wenn wir hier noch eine kurze Worship-Zeit haben, ich möchte dir die Möglichkeit geben, auch so einen Schritt des Glaubens zu tun. Wenn du an unter einer Krankheit leidest, irgendwas hast, was dich plagt oder du weißt es selbst nicht so richtig, vielleicht haben da auch schon, wer weiß, wie viele Leute für gebetet. Wir werden hier vorne sein in der ersten Reihe, damit das auch nicht so auffällig ist. Wir werden stehen für die Worship-Zeit, du kommst einfach nach vorne, wir werden kurz für dich beten. Hand auflegen, kurz für dich beten und dann einfach erwarten, dass Gott eingreift.
Ja? So, und jetzt möchte ich die letzten paar Minuten noch über dieses andere Thema sprechen. Befreiung von Dämonen. Gibt es heute noch Dämonen? Gibt es heute noch Besessene? Man hat den Eindruck, das gibt's nicht mehr, das ist Vergangenheit. Wir sind so aufgeklärt und wir sind doch alles so nett und wir haben so eine hohe Moral, ja. Da geht keine Doktorarbeit einfach so unter den Tisch durch, ja, dass wir das nicht merken, ja. Gut, dass ich keinen Doktor habe. Grundsätzlich glaube ich, immer wenn wir von Besessenen reden, wir dürfen das nicht so weit weg, das hört sich so komisch an. Wir denken immer an diese Verrückten, die dann irgendwie, wie wir das eben gesehen haben, ja, die dann über Tische und Bänke gehen wie Tiere und denen der Sapp aus dem Maul läuft und die da um sich schlagen und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen hier in erster Linie von dämonisiert reden. Das wäre nämlich eigentlich auch die richtige Übersetzung an vielen Stellen. Dämonisiert. Nehmen wir mal so ganz berühmte Persönlichkeiten wie ein Adolf Hitler, der war mit Sicherheit dämonisiert. Ja, aber im gewaltigen Maß. Oder auch ein Selbstmordattentäter ist in einer gewissen Hinsicht auch dämonisiert. Er ist gelenkt von Kräften, ja, die ihm das einbläuen, diese Dinge zu tun. Er ist schier besessen von seiner Idee, von seinen Gedanken, von seiner Philosophie. Und ich glaube, dass es dämonische Einflüsse gibt, die ganz harmlos daherkommen. Es können tatsächlich auch dämonische Einflüsse sein in Musik, jetzt nicht so sehr in Musik, sondern natürlich transportiert mit gewissen Texten, mit Textelementen. Oder überhaupt durch die Medien. Ich glaube auch, dass es sowohl weiße Magie als auch schwarze Magie gibt, die mitunter extrem dämonisiert ist, satanisch beeinflusst ist. Und manchmal wirklich auch ganz, ganz harmlose Sachen, aber auch extreme Sachen wie Hexerei und Satanismus, wo Leute tatsächlich ganz offen kooperieren. Ich glaube, dass es diese Mächte gibt. Und wir tun einen fatalen Fehler, gerade als Christen, wenn wir das alles als Hokuspokus abtun. Ich bin manchmal erschrocken, wie Christen manchmal sagen, ach, da glauben wir alles nicht dran, das ist alles nur Hokuspokus. Das ist nicht alles Hokuspokus. Das sind tatsächlich reale Dinge. Auf der anderen Seite, ja, auch hier gibt es wieder zwei Gruppen. Die einen, denen ist das irgendwie alles egal. Sie sind wie alle so in der Welt, die einfach sagen, das kann man sich alles erklären. Und dann gibt es die anderen, die hinter jedem Baum einen Dämon sehen. Hast du so Leute mal getroffen? Irgendwie, da war ich so 19 Jahre alt, da habe ich dann mal eine Zeit lang kein Pepsi-Cola mehr getrunken, weil mir jemand erzählte, dass jeden Schluck Pepsi-Cola, den ich trinke, da kommen dann irgendwelche Dämonen, weil das ist irgendwie besprochen und so, ja. Oder dann durfte man mal ein gewisses Waschmittel nicht nehmen, weil da irgend so ein Symbol drauf war, weil das jetzt auch dämonisiert war. Oder ich weiß noch, als ich ich glaube 17 war, ich war 16, da habe ich zu Hause ganz harmlos, habe ich dann unsere Orgel gesessen. Also ich kann keine Orgel spielen, aber da war so ein Rhythmusgerät drin, ja. So Ende 70, Anfang 80, so dufte, dufte, dufte. Und ich habe das dann eingeschaltet und dann kam gerade die Frau eines Evangelisten ins Wohnzimmer. Er hatte bei uns da gerade gepredigt im Ort. Und sie war empört, als sie diese Urwaldtrommeln hörte. Ich sagte, das ist dämonisch. Und ich, ausgemacht, ja. Also hier merkt ihr auch wieder zwei Extreme, die einen sehen hinter jedem Baum einen Dämon und die anderen, die sagen, ach, das kannst du alles vergessen. Meine Aufgabe hier ist zu sagen, das kann man nicht alles vergessen. Es gibt tatsächlich diese Dinge. Satan hat Macht und Satan hat ein ganzes Heer von Dämonen um sich rum. Im Epheser 6, Vers 12 heißt es, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit der Himmelswelt. Und das ist nicht Geschichte. Für die damals in den Synagogen war das auch Geschichte. Da passierte ja nichts. Aber immer wenn Jesus kam, ja, dann ging da voll die Post ab. Und ich glaube wirklich, je mehr wir an Jesus dran sind, umso mehr müssen wir hier unsere Ordner ausbilden. Das sage ich einfach mal so. Ich glaube tatsächlich, dass der Teufel, dass das reale Existenz und dass er versucht, Menschen negativ zu beeinflussen, dass er das auch vielfach tut. Und dass er auch, ich habe von einer Geschichte gehört, da hat einer gepredigt und während er predigte, da gab es so einen Mittelgang, den gibt es ja bei uns zum Glück nicht, ja, kam von hinten einer laut schreiend nach vorne mit einer Pistole und ging auf den Pastor drauf los. Und irgendwie in der Geistesgegenwart ruft dieser Pastor im Namen Jesu, ja, lass die Waffe fallen oder irgendwas. Ich weiß sogar nicht mehr genau das Ende. Auf jeden Fall hat der Pastor überlebt, ja. Ich will nur damit sagen, solche Dinge gibt es tatsächlich. Und das ist nicht irgendwie, wir reden hier nicht von irgendwelchem Hokuspokus. Hier in unserer Geschichte hier reden Dämonen durch Menschen und das können sie auch heute. Ich habe das auch schon gehört. Und vielleicht sagt der ein oder andere, der sagt, das ist alles Hokuspokus. Wenn du das gehören würdest, was das für eine Stimme ist, da läuft der eiskalten Rücken runter, wo plötzlich Menschen, die normal reden, die aber offensichtlich belastet sind und wo das aus ihnen rauskommt, das ist furchtbar. Das ist natürlich ein Höchstmaß an Dämonisierung, dass man hier von Besessenheit reden kann. Aber es beginnt ja häufig schon in ganz kleinen Dingen. Der Teufel bedient sich manchmal irgendeines Fluches zum Beispiel. Ja? Da ist ein Fluch über meinem Leben, weil vielleicht als kleines Kind mir gesagt wird, du bist ein Versager. Und dieser Versager, der bekleidet mich bis in mein hohes Alter. Und manchmal glaube ich, das ist wie so eine Art, so ein Einfluss, bitte versteht mich richtig, ein dämonischer Einfluss. Ich glaube nicht, dass ein Christ besessen sein kann. Aber ich glaube, wenn wir uns als Christen zu weit aus dem Fenster hängen, angenommen, du lebst ein Doppelleben, du sitzt jetzt hier in der Gemeinde, aber du lebst ein Doppelleben, hältst dich in Kreisen auf, wo du eigentlich gar nicht hingehörst, und du wärst so stark negativ beeinflusst, dann ist das ein Stück weit eine Dämonisierung. Und da muss man sehr aufpassen. Glaube ich voll. Und hier ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, aber... Und da möchte ich jetzt wieder auf vertrautes Gebiet zurückkommen. Wir brauchen ja keine Panik zu haben. Denn es heißt im Kolosser 2, und da bin ich auch schon jetzt fast am Ende, im Kolosser 2, Vers 15 heißt es, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Die Rede ist von dem Vater, der in Jesus den Triumph gehalten hat. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus hast, brauchst du keine Angst zu haben. Du hältst dich an Jesus, aber halt dich auch an ihn. Und dann weißt du, Gott der Vater hat die Gewalten und die Mächte, alles was zu den finsteren Mächten dazugehört, völlig entwaffnet, hat sie öffentlich zur Schau gestellt, hat sie blamiert. Der Teufel zittert, wenn du den Namen Jesus aussprichst. Im Namen Jesu ist Kraft. Das glaube ich absolut, total. Das gilt auch für Heilungen, wenn wir im Namen Jesu für Menschen beten oder im Namen Jesu diese Dinge hier gebieten. Und diese Vollmacht, die haben wir ja nicht selbst, sondern im Namen Jesu. Und ich schließe mit Kolosser 2 nochmal. Da heißt es in weiteren Vers, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und den leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Das kann so vieles sein. Irgendwelches Zeugs, was auf dich einströmt. Und dann heißt es, denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Und das darfst du wissen, im Blick auf das Thema, die Thematik von Krankheiten, im Blick auf die Thematik von Belastungen, von irgendwelchen Dingen. Wenn wir den Fokus auf Jesus halten, wenn du ein Kind Gottes bist, dann vertrau dich ihm voll an. Er möchte, dass du heil wirst. Er ist unser Heiland, ja? Heil nach Leib, Seele und Geist. Er wird dir genau zeigen, was das für dich bedeutet. Er hat einen guten Plan mit deinem Leben. Er möchte, dass du völlig frei bist von irgendwelchen Bindungen. Und wenn du kein Nachfolger von Jesus bist, dann ist das für dich eine Dimension, die darfst du ganz neu erfassen. Lass uns aufstehen und beten. Und Herr, ich möchte dich wirklich bitten darum, dass wir als Gemeinde das erfassen können. Was das bedeutet. Herr, ich weiß, ich habe hier einen Themenbereich aufgerissen, da kann man nicht eben mal in 35 oder 40 Minuten drüber sprechen. Aber mein Wunsch ist, dass du durch deinen Heiligen Geist uns aufmerksam gemacht hast dafür. Du weißt, wo hier Leute unter uns sind, die krank sind. Vielleicht menschlich gesehen hoffnungslos krank. Und du bist gekommen, um einzugreifen. Und so wie es Jakobus 5 heißt, das Gebet des Glaubens hat Wirkung. Und ich weiß, jedes Gebet hat Wirkung. Und ich weiß, dass du antwortest. Ich weiß, dass du heilen kannst. Und das ist das, wozu wir beten. Wir wissen hier um einige, die hier krank sind, für die wir schon lange beten, dass sie geheilt werden. Und wir hören nicht auf, dafür zu beten, dass du Heilung schenkst. Da möchten wir dran festhalten. Und wenn du irgendwas zeigen willst durch eine Krankheit, dann offenbar du das, dann zeig du das. Ich weiß, du hast auf jeden Fall einen guten Plan mit unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du uns freisetzest von allen Dingen, die irgendwo aus der Quelle vom Teufel kommen. Irgendwelche dämonischen Beeinflussungen. Vielleicht sind das ganz offensichtlich harmlose Sachen. Öffne uns die Augen jetzt gerade im Moment durch deinen Heiligen Geist. Mach du das. Komm du jetzt ein. Wir werden jetzt noch so zwei Lieder singen und ich